Bevor ich es vergesse, ich soll noch ganz herzliche Grüße von den Plöner Geschwistern ausrichten. Die treffen sich in 5 Minuten zum Gottesdienst und der Holger Gerhard ist ja heute bei ihnen. Wir haben Kanzeltausch gemacht heute. Zu Beginn möchte ich mit euch einen kurzen Ausflug in die Welt der Politik machen. Und zwar in die Welt der deutschen Politik. Und ich habe eine kleine Rätselfrage an euch. Ich bin gespannt, wer das von euch weiß. Was geschah am 8. Dezember 2021 in der Welt der deutschen Politik? 8. Dezember 2021. Sehr gut. Also ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es nicht nachgelesen hätte. An diesem 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz 9. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er trat damit die Nachfolge von Angela Merkel an, nach 16 Regierungsjahren. Schon allein deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nicht ein so leichter Amtsantritt für Olaf Scholz war. Angela Merkel war ja immerhin eine sehr einflussreiche Person. Aber für Olaf Scholz sollte es dann noch sehr viel heftiger kommen. Erstens wurde er mitten in der Corona-Krise Kanzler. Nach 2,5 Monaten seiner Amtszeit brach der Ukraine-Krieg aus, dicht gefolgt von der Energiekrise in Deutschland. Er hatte es, zumindest nach meinem Eindruck, nicht gerade leicht und hat es bis heute nicht so leicht in seinem Kanzleramt. Inzwischen ist der Nahostkonflikt wieder noch mehr eskaliert und damit muss sich unser Kanzler fast so nebenbei auch noch befassen. Heißt also, es mangelt Olaf Scholz wirklich nicht an Herausforderungen. Ich möchte seinen Job nicht haben. Wie er nun mit Herausforderungen umgeht, löst nicht bei allen Menschen in unserem Land Begeisterungsstürme aus. Viele sind enttäuscht von Olaf Scholz. Immer wieder wirft man ihm zu zögerliches Handeln in verschiedensten Bereichen vor. Wir können darüber streiten, ob diese Vorwürfe berechtigt sind oder nicht. Vermutlich ist es Ansichtssache. Tatsache bleibt, dass viele Menschen in unserem Land von Olaf Scholz enttäuscht sind. Er hat ihre Erwartungen einfach nicht erfüllt und tut das heute teilweise immer noch. Genau damit nehme ich jetzt die Kurve zu unserem heutigen Thema. Was im Fall von Olaf Scholz passiert, ist fast normal. Egal, was für einen Menschen wir begegnen, Begeisterung und Enttäuschung liegen oft nah beieinander. Es kann sein, dass der andere unsere Erwartungen absolut erfüllt. Manchmal macht das nur teilweise, manchmal erfüllt der andere unsere Erwartungen gar nicht. Und wir sind halt enttäuscht von ihm. Wir Menschen haben allgemein viele Erwartungen in unserem Leben, nicht nur an andere Menschen. Wir erwarten etwas von Ereignissen, wir erwarten etwas von Gegenständen, die wir uns kaufen, wir erwarten von Entwicklungen in unterschiedlichen Bereichen etwas. Nicht immer sind uns unsere Erwartungen bewusst und längst nicht immer teilen wir unsere Erwartungen mit anderen. Manchmal bemerken wir unsere Erwartungen erst dann, wenn sie enttäuscht worden sind. Das ist zumindest meine Erfahrung. Vor 2000 Jahren hatten die Menschen im damaligen antiken Israel auch ziemlich große Erwartungen. Und eine Erwartung hatten sie im religiösen und politischen Bereich. Und das war eine buchstäbliche Erwartung. Die Menschen warteten auf den verheißenen Retter und Erlöser, den Messias. Schon hunderte Jahre zuvor hatten die Propheten ihn angekündigt. Viele Menschen sehnten sich nach seinem Kommen. Denn sie erwarteten vor allem, dass dieser Retter und Erlöser sie von der römischen Besatzungsmacht befreien würde. Erinnert euch an das Lied von Beginn, da kam das genauso vor. Aber bisher war der Messias nicht gekommen. So dachten die Menschen in Israel zumindest. In Wirklichkeit war der Messias ja längst da. Er lebte schon fast 30 Jahre in Israel, bevor er dann zum ersten Mal öffentlich auftrat. Doch selbst dann dauerte es noch eine ganze Weile, bis dieser Messias sich so ganz eindeutig als Messias zu erkennen gab. Aber dann geschah es, ein paar Tage vor seiner Kreuzigung. Ich lese uns das Evangelium für den heutigen Sonntag vor, aus Johannes 12, Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Aus Johannes 12. Zwei Gedanken will ich zu diesen Versen ausführen. Der erste Gedanke ist nur ein kurzer. Ich will mit ihm einfach nur die Fakten präsentieren. Der Gedanke heißt Demonstration. Demonstration. Jesus demonstriert jetzt etwas. Er zeigt den Menschen etwas. Jetzt gibt er sich ziemlich eindeutig als der Messias Israels zu erkennen. Er kommt nach Jerusalem und reitet auf einem jungen Esel in die Stadt ein. Die Leute erkannten das sofort. Man musste kein Theologe sein, um Bescheid zu wissen. Der einfachste Jude auf der Straße kannte diese eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Diese Prophezeiung, die hier von Johannes zitiert wird und die allseits bekannt war. Zacharja 9, Vers 9. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Die Menschen in Israel glaubten daran, dass diese Aussage des Propheten auf den Messias hinwies, auf den großen Retter und Erlöser, auf denjenigen, auf den sie ihre Hoffnung setzten und von dem sie große Taten erwarteten. Die Juden hatten schon Jahrhunderte gewartet und jetzt war es endlich soweit. Jetzt hatte das Warten ein Ende, zumindest war der Anschein recht deutlich. Jetzt war der Messias gekommen, und zwar genauso, wie das Alte Testament es vorausgesagt hatte. Diesen Vers aus Zacharja kennen wir bis heute noch mit einer etwas anderen Formulierung. Wir singen das Lied zwar nicht jetzt heute an Palmsonntag, aber wir singen es in der Adventszeit. Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Das ist Jesus. Und das zeigt er. Das zeigt er hier an Palmsonntag, das demonstriert er. Er ist wirklich der König Israels und er ist nicht nur das. Er ist der Retter und Erlöser für sein Volk. Er ist wirklich der Messias. Zacharja hat auf Jesus vorausgeschaut. Jesus setzt jetzt das um, was Zacharja vorausgesagt hat. Jesus demonstriert seine Identität, als er nach Jerusalem kommt. Und diese Demonstration bleibt nicht ohne Folgen. Sie bleibt nicht ohne Reaktionen der Menschen. Dazu will ich jetzt einiges mehr ausführen im zweiten Gedanken. Er heißt Reaktion. Auf die Demonstration folgt jetzt die Reaktion. Die meisten Menschen reagieren euphorisch auf den Einzug Jesu in Jerusalem. Sie jubeln, sie loben Gott. Sie geben Jesus die Ehre. Sie sind begeistert. Wirklich begeistert. Endlich ist der große Retter und Erlöser gekommen, der Messias, unser König. Jetzt werden unsere Erwartungen alle erfüllt. Jetzt hat das Warten ein Ende. Jetzt werden wir bald wieder frei sein. So denken die Menschen. Ja, die Erwartungen gegenüber Jesus sind wirklich groß. Die Hoffnung auf eine positive Veränderung im Volk ist immens. Außerdem hatten die Leute ja schon im Vorfeld gehört, was Jesus für große, mächtige Fähigkeiten hat. Er hatte nicht nur Kranke geheilt, er hatte sogar den verstorbenen Lazarus wieder ins Leben zurückgeholt. Er hatte ihn einfach aus dem Grab gerufen und Lazarus war quicklebendig aus dem Grab hervorgekommen. Für die Zeugen dieser Auferweckung ein einschneidendes Erlebnis. Es war also nicht nur so, dass Jesus jetzt gerade ein prophetisches Zeichen des Messias demonstrierte. Er hatte schon vorher seine messianische Macht bewiesen. Und das weckte die Erwartungen in den Menschen erst recht. Jetzt jubeln sie über Jesus. Sie halten ihn wirklich für ihren König und Befreier. Naja, aber nicht alle jubeln. Es gibt da so ein paar Männer, die eher mit dem Kopf schütteln und die Augen verdrehen. Es sind diejenigen, die so ganz andere Erwartungen an Jesus haben. Es sind die Pharisäer, die führenden Theologen der damaligen Zeit. Johannes lässt sie sprechen hier am Ende unseres Textes in Vers 19 und sie sagen, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Die Pharisäer fanden das überhaupt nicht in Ordnung, dass die Menschen so begeistert von Jesus waren. Außerdem glaubten sie nicht, dass er der Messias war. Die Pharisäer hatten so ganz andere Erwartungen an Jesus. Er sollte gefälligst verschwinden. Er sollte sich hier nicht so in den Mittelpunkt stellen. Und vor allem sollte er den frommen Laden nicht durcheinander bringen. Gerade deswegen konnten die Pharisäer Jesus nicht leiden. Sie hatten Angst um ihren Einfluss im Volk. Aber dann hatten sie natürlich auch noch theologische Gründe. In ihren Augen war Jesus ein Gesetzesbrecher und ein Gotteslästerer. Jesus heilte Kranke am Sabbat. Er vergab einem Gelähmten die Sünden. Also echt, sowas kann doch nur Gott. Was maß der Mann sich an? Er steinigte eine Ehebrecherin nicht. Ein klarer Verstoß gegen das Gesetz des Mose. Er gab sich mit Samaritern ab und aß gemeinsam mit Zöllnern und anderem Abschaum der damaligen Gesellschaft. Wie kann der Mann nur? So dachten die Pharisäer. Auf dem absoluten Höhepunkt hielt Jesus sich für Gott. Johannes 10, Vers 30, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Also das ging jetzt wirklich zu weit. Jetzt reichte es den Pharisäern, so konnte das nicht weitergehen. Sie mussten etwas gegen diesen Jesus unternehmen. Jesus konnte in den Augen der Pharisäer gar nicht der Messias sein. Das war für sie unlogisch. Die Menschen in Jerusalem waren ja so dumm. Warum hatten sie so große Erwartungen in diesen Mann aus Nazareth? Er war definitiv der Falsche. Anders gesagt, Jesus enttäuschte die Erwartungen der Pharisäer absolut. Und leider enttäuschte Jesus auch die Erwartungen der Volksmenge. Der Jubel über ihn verstummte kurze Zeit nach dieser Szene hier an Palmsonntag. Jesus machte überhaupt keine Anstalten dazu, die Römer aus dem Land zu werfen und sich als König auf den Thron zu setzen. Nein, er äußerte sich sowieso kaum zu den politischen Verhältnissen in Israel. Die Erwartung der meisten Menschen dort im Land erfüllte sich nicht. Gerade einmal 5 Tage später forderten die Menschen den Tod von Jesus. Wer weiß, wie viele dabei waren, die 5 Tage vorher nicht noch über Jesus gejubelt hatten. Jesus hatte die Erwartungen der Menschen absolut enttäuscht. Und deswegen war die Stimmung ganz schnell gekippt. Von wegen Freiheit von den Römern, Erlösung und Rettung in politischer Sicht. Absolute Fehlanzeige. Wie war das vorhin in dem Lied? Nein, haben sie alle gesagt. Nein. Die Pharisäer haben recht. Er ist der Falsche. Er hat unsere Erwartungen völlig enttäuscht. Mit diesem jetzt etwas längeren Anlauf schlage ich die Brücke zu uns heute, aus diesem Text und zu diesem Thema. Was Jesus betrifft, haben wir es heute wirklich einfacher. Wir wissen, warum und wozu Jesus am Kreuz gestorben ist. Das war Gottes Heilsplan. Es musste so geschehen. Jesus erfüllte mit seinem Tod und seiner Auferstehung eine Erwartung, die wir Menschen vermutlich nur unbewusst haben: Vergebung der Schuld und Leben nach dem Tod. Und dennoch geht uns das Thema genauso an wie die Menschen damals. Wir wissen doch alle, wie das ist mit den erfüllten Erwartungen und den enttäuschten Erwartungen im Leben. Und wir Christen machen da garantiert keine Ausnahme. Wir haben Erwartungen an Gott, an Jesus. Wir haben Erwartungen an uns selbst. Wir haben Erwartungen an unsere Gemeindegeschwister. Wir haben Erwartungen an die Gemeindeleitung und an den Pastor. Dürft ihr gerne haben. Das ist euer gutes Recht. Aber bitte Vorsicht. Der Holger und ich sind nicht Jesus. Wir haben unsere Augen und Ohren nicht überall. Und wir kennen garantiert eure Erwartungen nicht alle. Es ist in unserem menschlichen Miteinander doch immer so. Solange die anderen unsere Erwartungen erfüllen, haben wir sie gern und sind freundlich zu ihnen. Und sie bekommen von uns kein böses Wort zu hören. Aber wenn die anderen unsere Erwartungen enttäuschen, bekommen sie zumindest zunächst auch kein böses Wort von uns zu hören. Dann schweigen wir erstmal. Wir ziehen uns innerlich vor dem anderen zurück. Manchmal merken wir das gar nicht. Ich habe das bei anderen Menschen schon oft erlebt und ich fasse mich da an meine eigene Nase. Ich kann das auch gut, wenn die anderen mich enttäuschen. Dann mache ich erstmal zu. Kennt ihr das? Dann geht die Jalousie erstmal runter. Und sollte ich dem anderen überhaupt was sagen, ja, dann lasse ich mir viel Zeit damit. Vielleicht traue ich mich gar nicht. Und sag mir, ach komm, was soll die Energieverschwendung? Ist halt blöd gelaufen, wir sind alle nicht vollkommen, was soll's schon? Aber das ist dann im Ernstfall mein Problem, nicht das Problem des anderen. Manchmal geschieht es dann aber doch, dass der Enttäuschte seinen Mund aufmacht. Ein ehemaliger Kollege von mir erzählte mir mal aus seiner Gemeinde, da war eine Familie, die sehr engagiert war in seiner Gemeinde. Ein Ehepaar mit 3 fast erwachsenen Kindern, die waren alle richtig tätig, die setzten sich alle richtig ein. Und die schienen auch wirklich alle 5 mit Begeisterung und mit Überzeugung dabei zu sein. Niemand in der Gemeinde merkte was. Niemand ahnte was. Es gab keinerlei Anschein, dass das irgendwie anders sein sollte. Eines Tages kommt der Vater dieser Familie zu dem Pastor, meinem ehemaligen Kollegen, und kündigt ihm an, dass er in Kürze mit seiner ganzen Familie die Gemeinde verlassen wird. Sie werden alle 5 ihre Mitarbeit niederlegen, ihre Mitgliedschaft niederlegen und sich eine andere Gemeinde suchen. Der Pastor fällt aus allen Wolken und weiß überhaupt nicht, was los ist und fragt ihn dann natürlich, den Familienvater, und dann sagt er, ja, wir sind leider in unseren Erwartungen enttäuscht, unsere Erwartungen auch zu euch, zur Gemeindeleitung sind enttäuscht, wir sind der Meinung, dass die Gemeinde einen falschen Kurs fährt und deswegen gehen wir. Ja, jetzt könnten wir streiten, wer hat da wann was falsch gemacht? Wir könnten auf der einen Seite sagen, naja, die Gemeindeleitung hätte das doch merken müssen, dass da irgendwas im Busch ist. Der Pastor hätte doch bei dieser Familie mal fragen können, ein ganz klares Versäumnis des Vorstandes. Ja, könnte man denken. Und auf der anderen Seite könnten wir fragen, warum hat denn diese Familie nicht vorher mal was gesagt? Warum haben sie denn den Mund nicht aufgemacht, wenn sie so unzufrieden waren? Das ist doch nicht in Ordnung. Jetzt die Gemeindeleitung da einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen und der Gemeinde einfach so den Rücken zu kehren. Das ist doch egoistisch. Wenn Gemeinde A halt nicht so tickt, wie mir das passt, dann gehe ich halt in Gemeinde B, in der Hoffnung, dass die es besser macht. Wie dem auch sei, an sowas merken wir, dass enttäuschte Erwartungen zerstörerische Wirkung haben können. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Jetzt wird es aber noch ein wenig spannender. Ich wage jetzt mal noch einen oben drauf zu setzen. Wie reagieren wir eigentlich, wenn Gott unsere Erwartungen enttäuscht? Ich vermute, dass wir das alle in irgendeiner Weise schon erlebt haben. Ziehen wir uns dann vor Gott zurück? Sind wir dann beleidigt und beten vielleicht ein bisschen weniger? Bleiben vielleicht sonntags mal zu Hause und denken, ach, Gott ist doch unfair zu mir oder so. So mancher Politiker würde jetzt wahrscheinlich sagen, das ist das falsche Signal. Ja, genau, das ist das falsche Signal. Es ist ein falscher Weg. Wird unser Leben denn wirklich besser, wenn wir uns von Gott abwenden? Naja, die Antwort kennt ihr selber. Ich erlaube mir, das Ruder an dieser Stelle jetzt mal ganz krass rumzureißen. Denken wir jetzt mal ein bisschen um die Ecke. Nehmen wir es bitte ganz neu in den Blick, dass Gott wirklich allmächtig ist. Dass seine Wege oft nicht unsere Wege sind und dass Gott trotzdem sehr viel Gutes mit uns im Sinn hat. Selbst wenn das in unserem Leben nicht immer danach aussieht. Wenn manche Erwartung wirklich enttäuscht wird. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht zu verstehen und zu greifen. Manchmal wollen wir es vielleicht gar nicht verstehen. Dennoch hat Gott auf der anderen Seite bestimmt auch schon manche unserer Erwartungen erfüllt. Da bin ich mir sicher. Das haben wir garantiert alle schon erlebt. Gott tickt eben doch manchmal so, wie wir es gerne hätten. Wenn wir ins Evangelium schauen, dann sehen wir, dass Jesus wirklich für unsere Sünden gestorben ist. Diese Erwartung hat er erfüllt. Auch wenn das damals zu Palmsonntag nur wenige Menschen erkannt hatten und selbst nach Karfreitag und Ostern dauerte das noch eine ganze Weile, bis die Menschen das erkannten. Der Weg ins ewige Leben war tatsächlich frei. Jetzt brauchte man keine Angst vor dem Tod mehr zu haben. Ja, Jesus hat sehr viele Erwartungen erfüllt bei näherem Hinsehen. Es waren vielleicht nicht immer die Erwartungen, die einem so bewusst waren, die den Menschen damals bewusst waren. Aber er hat viele Erwartungen erfüllt. Und ich bin mir sicher, dass das in deinem und meinem Leben genauso ist. Ja, es gibt Erwartungen, die enttäuscht werden. Das ist so. Aber das ist nicht immer so. Deswegen will ich jetzt als Zusammenfassung und zum Abschluss ein paar Merksätze und eine Aufforderung formulieren. Die erste: Du darfst viel von Gott erwarten. Du darfst viel von Gott erwarten. Sage ihm, was du von Gott erwartest. Das ist nicht unverschämt. Das ist nicht vermessen. Sage Gott, was du von ihm erwartest, was du dir wünschst. Vielleicht musst du vorher in deinem Kopf kramen, ja, was so auch für unbewusste Erwartungen da sind. Überleg einfach mal und dann sage Gott, was du von ihm erwartest. Du darfst viel von ihm erwarten. Ich glaube, Gott ist sogar dankbar, wenn wir ihm unsere Erwartungen sagen. So leben wir die Beziehung mit ihm, unter anderem auf diese Art und Weise. Dass wir ihm unsere Erwartungen sagen. Der zweite Merksatz, jetzt kommt die kleine Einschränkung. Gott wird nicht alle unsere Erwartungen erfüllen. Ja, es ist so. Muss ich jetzt mal leider dazu sagen. Gott wird nicht alle unsere Erwartungen erfüllen. Aber nicht, weil er uns schaden will, weil er uns kränken will, weil er uns ärgern will, sondern weil er den besseren Überblick über unser Leben hat. Sei gespannt, was Gott tun wird. Gerade dann, wenn du enttäuscht von ihm bist, wenn deine Erwartung sich eventuell nicht erfüllt hat, sei gespannt, was Gott tun wird. Und als drittes und letztes will ich einen Vers vom Apostel Paulus zitieren, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Römer 8, Vers 28. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Paulus hat das bestimmt geglaubt. Und das ist tatsächlich eine Glaubenssache. Glaube daran, dass dir alles im Leben letztendlich zum Guten dienen wird, zum Besten. Sogar enttäuschte Erwartungen. Ich spanne den Bogen so weit, dass Gott selbst in enttäuschten Erwartungen einen Sinn sieht und einen Zweck damit verfolgt. Denn so ist er, wenn er wirklich mit uns unterwegs ist und wenn wir ernsthaft mit ihm unterwegs sein wollen, dann dient uns wirklich alles zum Besten, zum Guten. Glauben wir das einfach. Glauben wir daran, dass Gott in unserem Leben keine Fehler macht. So wie er damals schon, vor 2000 Jahren, auch keinen Fehler gemacht hat. Wo er seinen Sohn geschickt hat, der wirklich der Messias ist. Ich sage gar nicht wahr, er ist es. Der die Erwartungen der Menschen damals fürchterlich enttäuscht hat, weil sie halt andere Erwartungen hatten. Und der doch dann im Nachhinein ganz viele Erwartungen erfüllt hat. Ich wünsche dir, dass du an diesen Gott glaubst, an diesen Jesus. Ich wünsche dir blindes Vertrauen in den Sohn Gottes, selbst wenn er Dinge in deinem Leben zulässt, die du nicht erwartet hast. Oder wenn die Dinge nicht so laufen, wie du sie erwartet hast. Gott macht keine Fehler. Und auf der anderen Seite hat Gott garantiert manche deiner Erwartungen schon erfüllt. Vielleicht sogar übererfüllt. Vergessen wir das nicht. Gott kennt unsere Erwartungen, erst recht dann, wenn wir sie ihm sagen, wenn wir sie aussprechen. Und er führt uns einen guten Weg. Ich bete mit uns. Lieber Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dieses Geschehen von Palmsonntag, an das wir heute besonders denken. Du hast dich sehr klar als Messias zu erkennen gegeben, du hast es demonstriert. Und viele Menschen waren froh, sie waren glücklich. Sie hatten ganz große Erwartungen an dich. Und dann hast du sie enttäuscht. Das mag uns seltsam erscheinen, wie du Erwartungen enttäuschen kannst, auch in unserem Leben. Aber doch kommt es auch in unserem Leben vor. Aber gleichzeitig zeigst du uns, dass du Gutes mit uns im Sinn hast. Dass du uns einen wirklich guten Weg führst, auch durch manche Enttäuschungen hindurch. Herr, bitte hilf uns, dass wir das immer wieder im Glauben annehmen. Hilf uns, dass wir auch wirklich den Mund vor dir aufmachen, dir unsere Erwartungen sagen, selbst wenn sie sich nicht alle erfüllen werden. Hilf uns, dass wir dir fest vertrauen in all dem Auf und Ab des Lebens. Du führst uns zu einem guten Ziel. Hilf uns, das zu glauben. Lob und Dank, Herr, sei dir für deine gute Botschaft. Amen.